Ja, ihr lieben Geschwister, es geht jetzt weiter mit dem zweiten Block. Wir haben uns alle hoffentlich mit Kaffee gestärkt. Und in dem zweiten Block soll es um auch ein konkretes Beispiel quasi von Erweckung nach der Reformation gehen. Jonathan Edwards und die große Erweckung in Nordamerika und auch die Auswirkungen davon. Und da dürfen wir dann Cornelius Sonnefeld zu begrüßen. Kurz noch mal in Erinnerung rufen, wenn Sie etwas heute noch mitnehmen, dann wirklich lege ich Ihnen diese evangelistische Verteilbroschüre ans Herz, die wir unten haben. Wir haben noch genügend auch im Auto, die wir auch mit Hilfe aus Holland haben drucken können, in großer Zahl. Nehmen Sie sich ein paar mit und Sie wohnen alle in Nachbarschaft, entweder in einer Mietswohnung oder in einem Haus und in der Straße wohnen andere Leute. Sie müssen nicht noch mal mit jemandem sprechen, tun Sie es in die Briefkästen wenigstens. Wenn jeder 10 Stück mitnehme und wie viele Leute sitzen hier, allein was ist das für eine Multiplikation? Und wir wissen nicht, wo der Geist Gottes wirken soll, wo nicht. Vielleicht fällt es auf den Boden, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es genau das, was derjenige, der dort in der Wohnung oder in dem Haus sitzt, der vielleicht Trauer hat oder mit dem Leben nicht weiter weiß, vielleicht ist es genau das, was er in dem Moment braucht. Also nehmen Sie sich bitte davon mit, wir haben genügend da. Das ist eins unserer Projekte dieses Jahr gewesen und jetzt ist quasi die Arbeit, das weiterzugeben. Die andere Sache ist ein Projekt, was in der Pipeline steckt. Wir wollen noch dieses Jahr, noch kurz vor dem Reformationsjubiläum, eine Lutherschrift rausbringen, etwas angepasst ins verständlichere Deutsch heute, und zwar zwei Hauptschriften von Luther, teilweise aber verkürzt, weil die gerade wirklich sehr, sehr umfangreich sind. Und zwar der vorläufige Arbeitstitel ist Luther für Schüler. Wir wollen diese Schrift dann kostenlos christlichen Schulen in erster Linie bereitstellen und vielleicht dann, je nachdem wie es läuft, dann auch in einem zweiten Maß auch dann an staatliche Schulen geben. Und zwar über dieses Stichwort Reformation, das Jubiläum, versuchen anzuknüpfen, diese Theologie in Hände von jungen Leuten zu bringen. Auch das wird natürlich in vielen Fällen vielleicht auf Steine landen und keine Wurzeln schlagen, aber auch da kann dann der Geist Gottes natürlich wirken, dass auch das gelesen wird und das zur Bibel und das zu lebendigen Glauben führt. Das ist ein Projekt, was noch läuft und da können Sie auch darum bitten, dass wir da Weisheit haben und auch, dass dann es weitergeht. Und wenn Sie da Einsatzmöglichkeiten in Ihrem Umfeld sehen, können Sie uns gerne dazu ansprechen. Wir singen jetzt zwei Verse miteinander aus dem Liederbuch, Lied Nummer 697, den Vers 1 und 3. Und dazu legen wir ein Opfer ein, was durch die Reihen gegeben wird. Vielen Dank für alle Gaben, die gegeben werden. Es werden Töpfchen in jeder Reihe gegeben und dann am Ende wieder eingesammelt. Lied 697, Vers 1 und 3. Zünde an dein Feuer, Herr im Herzen mir. Und danach darf ich Cornelius Sonnefeld um die Botschaft bitten.
Es war ganz schön, das zu singen.
Ich freue mich über den Inhalt dieses Lieds, aber auch über die Melodie. Hatikva, die Hoffnung. Das ist ein ähnliches Volkslied. Es bringt in meine Gedanken, dass ich in Israel wohnte und manche Leute in Israel meinten, ich sei ein Deutscher. Ein Deutscher. Warum? Fragte ich die Leute. Warum denkt ihr, dass ich ein Deutscher bin? Ist es wegen meines Antlitzes? Und sie sagten, nein, es ist wegen, sie tragen eine Jacke. Eine Jacke. Und dann haben sie es mir deutlich gemacht, dass die deutschen Juden Jacken tragen. So sie, man spricht über die deutschen Juden in Israel als über die Jacke. Die Jacke, die deutschen Juden. Well, ich bin ein Holländer, aber ich bin fast ein Deutscher gekommen während meiner Zeit in Israel. Zweitens, meine Ehefrau und ich sind in die Hochzeitsreise gefahren nach Deutschland, nach Sauberland, nach Kirchhundem. Und das war 38 Jahre vorher. Und wir hatten unser Jubiläum vor einigen Tagen am Mittwoch. Und wo befanden wir uns? In Kirchhundem. An dem Tag. So, es gab einen amerikanischen Präsidenten, der sagte, wenn er in Berlin sprach, ich bin auch ein Berliner. Und jetzt könne ich fast sagen, ich bin auch ein Sauerländer. Also, Grüße von Holland. Liebe Freunde, liebe Geschwister, vor 500 Jahren erweckte Gott Männer wie Martin Luther und John Calvin, um eine Kirche zu reformieren, die in der Lehre, der Moral und die Kirchenleitung entartet war. Als die römisch-katholische Kirche diesem Versuch aggressiv widerstand, schossen Gemeinden aus dem Boden, die sich fest an die heiligen Schriften hielten und reformierte Bekenntnisse abfassten. Es gibt reichlich Grund, zutiefst dankbar zu sein für das gesegnete Werk, das der Herr in den Tagen der Reformation getan hat. Gleichwohl gibt es aber Ursache, sich tief vor Gott zu demütigen. Viele haben der Botschaft der Reformation den Rücken zugekehrt. Und selbst dort, wo diese Botschaft noch gehört wird, gibt es viele geistig Tote und moralischen Zurückfall. Folglich gibt es ein großes Bedürfnis nach einer Erweckung, die eine von Gott geschickte Wiederbelebung in unseren Kirchen auslöst. Und es ist diese Überzeugung, die uns heute hier zusammengebracht hat. Wir brauchen wieder Prediger, die sich eng mit der Botschaft der Reformation verbunden fühlen
und sich intensiv nach einer Erneuerung von Herzen und Leben, von Kirche und Gesellschaft sehnen. Wenn wir die Kirchengeschichte erforschen, auf der Suche nach einem Prediger, bei dem Reformation und Erweckung miteinander verschmolzen waren, können wir uns kaum ein besseres Beispiel vorstellen als den aus Neuengland stammenden Theologen Jonathan Edwards. Edwards war ein Anhänger Calvins. Er war bei weitem der größte Theologe des 18. Jahrhunderts und er ist nach den Worten von Dr. Martin Lloyd-Jones der herausragende Theologe der Erweckungsbewegung. Seine Schriften über die Erweckung sind von besonderer Bedeutung, weil sie in persönlicher Anschauung mit diesem Phänomen verwurzelt sind. Dieser Hinweis wird auch von Michael Haken in seinem Buch Jonathan Edwards, The Holy Spirit in Revival, erwähnt. Im Rahmen meiner Vorbereitung für diesen Vortrag habe ich vieles aus dieser sehr gut geschriebenen Ausarbeitung entnehmen können. Ich bin diesem kanadischen Schriftsteller für seinen wertvollen Einblicken sehr dankbar und ich zolle ihm meine Anerkennung dafür. Genauso wie Martin Lloyd-Jones hat Michael Haken's Edwards als einen wahrhaft biblischen Theologen der Erweckungsbewegung porträtiert. Wenn man danach fragt, was genau das Vermächtnis war, welches Jonathan Edwards hinterließ, können eine Reihe von Antworten gegeben werden. Erstens, der Schwerpunkt von Edwards Predigten und Briefen liegt voll und ganz auf der Herrlichkeit Gottes und der Schönheit seiner Heiligkeit. Warum hat Gott den Menschen und das Universum erschaffen? Das ist der Zweck seines Erlösungswerkes. Das wird das Endergebnis der Geschichte sein. Es ist die Verherrlichung des dreieinigen Gottes. Evangelikale legen heutzutage eine große Betonung auf den Menschen selbst. Seine Rettung, seinen Trost und seine Gaben. Da können die Schriften von Edwards als eine gesunde Korrektur für dieses menschzentrierte Evangelium dienen. Jonathan Edwards war mit einem Herzen gesegnet, das der Herrlichkeit Gottes gewidmet war. Zweitens. Als Ergebnis von Edwards Dienst wurde die reformierte Theologie zu einem Ort der spirituellen Kraft und des Einflusses wiederhergestellt. Zu Beginn seines Lebens war der Calvinismus in ernsthaftem Niedergang begriffen. Durch Gottes Gnade war dieser Trend am Ende seines Lebens wieder umgekehrt worden. Drittens. Jonathan Edwards hatte einen tiefen Einblick in spirituelle Dinge. Um noch einmal Martin Lloyd-Jones zu zitieren, wenn Sie etwas über die Psychologie der Religion wissen wollen, über Bekehrung und Erweckung, lesen Sie Jonathan Edwards. Viertens. Darüber hinaus leistete Edwards einen großen Beitrag zur Missionsarbeit. Das soll interessant sein für eine Organisation oder eine Gemeinde, Stadtmission genannt. Obwohl Edwards nicht standardmäßig in Verbindung mit Missionsarbeit gebracht wird, besteht kein Zweifel daran, dass AdWords-Schriften einen großen Impuls für die Geburt der modernen missionarischen Bewegung darstellten. Seine Biografie über David Brainerd und dessen Dienst unter den Indianern hatten eine nachhaltige Wirkung. Ich kann das Buch herzlich empfehlen, das Leben von David Brainerd, Tagebuch eines Indianer-Missionars. Es wurde ins Deutsch übersetzt und ist über den 3L-Verlag erhältlich. In der fünften Platz. In diesem Vortrag wollen wir uns konzentrieren auf AdWords, geboren 1703, gestorben 1758. Wir wollen uns konzentrieren auf AdWords Lehre vom Heiligen Geist in Bezug auf Erweckung und Erneuerung. Im Zuge der Erweckungsbewegungen, die zu seinen Lebzeiten nach Neuengland kamen, gab es viel Segen, aber es gab auch viel Verwirrung darüber, was wirklich das Werk des Heiligen Geistes war. Jonathan Edwards wandte sich der Heiligen Schrift zu, als der ersten und letzten Autorität bei der Bestimmung, was echte Spiritualität und tatsächlich die Arbeit des Heiligen Geistes war. Dabei hat er uns eine umfangreiche Sammlung von Material über die Zeichen wahrer Erweckung hinterlassen. Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass Jonathan Edwards persönlich und eng mit diesem Thema beschäftigt war. Eine Erweckung, die tiefgreifende Auswirkungen auf das Connecticut Valley während des Winters von 1734 bis 1735 hatte, begann in seiner Kirche in Northampton, Massachusetts. Kurz darauf hat Edwards diese Erweckung in der Schrift A Faithful Narrative beschrieben und analysiert. Mehr als 100 Jahre später wurde dieses kraftvolle Buch immer noch als Handbuch über die Natur der Erweckung konsultiert. 5 Jahre nach dieser regionalen Erweckung kam es zum sogenannten großen Erwachen. Great Awakening. Eine Erweckung, die die Gesamtheit der englischen Kolonien von 1740 bis 1742 erschütterte. Obwohl der englische Evangelist George Whitefield das Hauptinstrument in dieser Erweckungsbewegung war, spielte auch Edwards hier eine sehr herausragende Rolle. Auch er reiste und predigte weit über die Grenzen seiner eigenen Gemeinde hinaus. Aber noch wichtiger ist, dass Edwards über diese Erweckung schrieb. Er war ihr tüchtiger Verteidiger und gleichzeitig ihr redlicher Kritiker. Dies hat natürlicherweise zu einer ambivalenten Positionierung geführt. Aber es ist gerade diese ambivalente Positionierung, die einige von Edwards besten Büchern auszeichnet. Unter diesen Werken sind manche, die immer noch als christliche Klassiker gelten. Das bekannteste ist sein Buch Abhandlung über religiöse Gefühle, The Religious Affections. Auf Deutsch sind religiöse Gefühle zuverlässige Anzeichen für wahren Glauben. empfohlen. Wieder ein Buch, das sie kaufen sollen. Okay? Ja. Ganz gut. Dieses Buch, vor der Veröffentlichung dieses Buches im Jahre 1746 war Edwards mit zwei verschiedenen Ansichten über die Erweckungsbewegung konfrontiert worden. Auf der einen Seite waren diejenigen, die unkritisch alles in dieser Bewegung als das Werk des Geistes Gottes begriffen. Der Anführer dieser frommen Eiferer, wie Edwards sie nannte, war John Davenport. Am anderen Ende des Spektrums waren diejenigen, die die Erweckungsbewegung als das Werk des menschlichen Geistes oder als etwas noch Schlimmeres ablehnten. Der Sprecher dieser Gruppe war Charles Chauncey. In seinem Buch The Distinguishing Marks, die Unterscheidungsmerkmale, konzentrierte er sich auf die Exzesse, die die Erweckung begleiteten. Wegen dieser Exzesse lehnte Davenport die ganze Bewegung als rein emotional und sentimental ab. Für ihn war es Hitze ohne Licht. Somit befand sich Jonathan Edwards in einer Zwickmühle. Er setzte sich hin, um zu schreiben und eine eigene Meinung zu entwickeln. Er tat dies in mehreren Schriften, die vor 1746 erschienen. In diesem Jahr jedoch veröffentlichte er sein berühmtes Buch Religiöse Gefühle. Dieses Buch gilt als seine umfangreichste Arbeit zum Thema Erweckung. Ian Murray hat es zu Recht als eines der bedeutendsten Bücher der christlichen Kirche über die Natur der wahren Religion bezeichnet. Edwards musste während der Erweckungen in beide Richtungen eine Antwort geben. Umsichtigerweise suchte er einen Mittelweg gegenüber den frommen Eiferern. Wie Davenport würde er betonen, dass das biblische Christentum den Kopf und die Vernunft beinhalten muss. Wenn Gott eine Person bekehrt, wird sein Geist erleuchtet. Auf der anderen Seite ist Bekehrung viel mehr als Erleuchtung. Gegenüber Chauncey und seinem Lager würde er die Argumentation vorbringen, dass echte Spiritualität aus einem Herzen entspringt, das von der Liebe Gottes entflammt ist. Es gibt kein echtes Christentum ohne ein verwandeltes Herz. Heutzutage können wir viel von diesem ausgewogenen Ansatz lernen. Das zeitgenössische Christentum interessiert sich sehr für Erweckung und Spiritualität. Leider sind in dieser Hinsicht viele ziemlich naiv. Alle möglichen Dinge werden als spirituell eingestuft und das Wort Erweckung ist zu einem Allerweltsbegriff geworden. Es ist demnach ein dringendes Thema, das Wahre vom Unwahren unterscheiden zu können. Freunde, zu diesem Thema sollen wir Edwards selbst hören. Was sagt er selbst über den Heiligen Geist und die Erweckung? Das Problem ist, dass er darüber so viel geschrieben hat, dass wir eine Auswahl treffen müssen. Dr. Willem van Vlastuin listet in seiner Dissertation über Jonathan Edwards 9 verschiedene Schriften auf, die für unser Thema relevant sind. Schriften. Es ist unmöglich, dass wir alle diese Schriften berücksichtigen. Wir wollen uns viel mehr auf die folgenden vier beschränken. A faithful narrative, the history of redemption, the religious affections, and an humble attempt. Wir werden aus jeder Schrift einige Passagen zitieren. Erstens, a faithful narrative. In seiner Schrift, A Faithful Narrative, erzählt Edwards, was während der Erweckung in der Stadt Northampton und Umgebung stattgefunden hat. Er widmet besondere Aufmerksamkeit der Arbeit des Heiligen Geistes in denjenigen, die von der Erweckung tief berührt werden. Er entdeckte in dieser Arbeit ein Muster. Das Folgende hat er entdeckt. Erstens, diese Personen werden sich des miserablen Zustandes bewusst, in dem sie sich augenblicklich befinden. Sie erkennen die Gefahr des ewigen Verlorengehens. Viele von ihnen versuchen zunächst, ihr Leben zu reformieren, mit der geheimen Hoffnung, Gottes Zorn damit beschwichtigen zu können und die Sünden, die sie begangen haben, auszugleichen. Wenn diese Leute unerwartete Verschmutzung in ihren Herzen sehen, gehen sie los, um ihre Verunreinigungen wegzuwaschen und sich selbst zu reinigen. Ohne Ausnahme jedoch werden solche Versuche der Selbstreinigung, Selbsthilfe und Reform scheitern. Im nächsten Schritt werden diese Personen durch die Drift des Geistes Gottes zu einer, Zitat, Überzeugung ihrer absoluten Abhängigkeit von seiner souveränen Macht und Gnade und der universellen Notwendigkeit eines Mittlers geführt. Diese Überzeugung geht einher mit einem eindrücklichen Empfinden, dass Gott vollständig gerecht wäre, sie für immer in die Hölle zu schicken. Sie kommen zu einer demütigen Anerkennung ihrer totalen Verderbtheit angesichts der gerechten Forderung Gottes nach einem heiligen Leben. Nur dann sind die Menschen in der Haltung, wo sie bereit sind, den Erlöser zu umarmen, den Gott gnädig gegeben hat. Wie wir wissen, ist die Wahrheit von der Souveränität Gottes bei der Errettung eines der Hauptthemen im Herzen des Calvinismus. Für Edwards ist dies ein wesentlicher Bestandteil des Werkes des Heiligen Geistes in der Erweckung. Wie Paulus sagte, so liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Römer 9, Vers 16. Bedeuten diese Erfahrungen zwangsläufig, dass die rettende Gnade gegenwärtig ist? Edwards zögert, diese Frage zu bejahen. Aber wo diese Gnade gegenwärtig ist, manifestiert sie sich schließlich in ernstem Verlangen nach Gott und Christus. Der Sünder sehnt sich danach, Gott zu kennen, ihn zu lieben, vor ihm demütig zu sein und Gemeinschaft mit Christus in seinen Wohltaten zu haben. Nach Edwards ist die Quelle dieser Sehnsucht ein Wahrnehmen der außerordentlichen Vortrefflichkeit der göttlichen Dinge, ausgelöst durch ein Kosten und Genießen des Spirituellen. Ein letzter Schritt war das Hineinkommen in die Heilsgewissheit. Für die meisten Puritaner war Edwards der Meinung, dass diese Sicherheit nicht zum Wesen des Glaubens gehört. Trotzdem kann diese Sicherheit erworben werden und sollte auch angestrebt werden. Edwards bemerkt, dass viele eine lange Zeit fortfahren, sich mit spirituellen Übungen und Erfahrungen zu beschäftigen, während sie sich nicht früher bekehrt halten, sondern vom Gegenteil ausgehen. Als der Pfarrer der Kirche aber fühlte Edwards, dass es seine Pflicht war, ihnen zu helfen, zu einer Sicherheit zu kommen, was Gott für sie getan hatte. Wenn wir die Bekehrungen während der Northampton-Erweckung mit der durchschnittlichen modernen Bekehrungen vergleichen, sehen diese sehr blass und oberflächlich aus. Viele in der Gegenwart, die sich dafür entscheiden, Jesus anzunehmen, haben weder ihren verlorenen Zustand noch das tiefe Bedürfnis nach ihm erkannt. Folglich zeigen sie nicht die Früchte des Geistes in einem gottesfürchtigen Leben. Die Gefühle sind angerührt, aber es gibt keine Gebrochenheit des Herzens. Geschwister, wir müssen ehrlich sein, wenn uns diese Selbsttäuschung in unserer pastoralen Arbeit oder dem evangelistischen Dienst begegnet. Gleichzeitig müssen wir auch mit uns selbst ganz ehrlich sein. Edwards' Faithful Narrative kann für uns in mehr als einer Hinsicht als ein Spiegel dienen. Religious Affections. In seinem Buch Religious Affections weist Jonathan Edwards zunächst darauf hin, was die Natur der wahren Frömmigkeit nicht ist. Dann in Teil 3 fährt er fort aufzuzeigen, was tatsächlich darunter zu verstehen ist. Er erwähnt nicht weniger als 12 Punkte oder Merkmale. Wir wollen 6 von ihnen hervorheben. 1. Eine Liebe zu Gott, die letztlich darauf beruht, wie und wer Gott ist und nicht darauf, was er für uns tut. Ein echter Christ liebt Gott für das, was und wer er ist. 2. Evangeliumsgemäße Demut. Edwards beschreibt dies als einen durchdringenden Sinn für die eigene völlige Unzulänglichkeit, Schlechtigkeit und Verhasstheit. Mit einem antwortenden Rahmen des Herzens. Nach Edwards ist geistiger Stolz der Hauptgrund für ernste Blockaden im christlichen Leben. Echte Frömmigkeit sieht ihre eigene Armut und ihr Bedürfnis nach Gnade und für Gott. 3. Ein Christusähnlicher Charakter. Edwards nennt dies den lammartigen, taubenartigen Geist und das Gemüt Jesu Christi. Christliche Kühnheit ist in der Tat eine Flamme, aber eine süße. 4. Hochachtung für die Schönheit der Heiligkeit Gottes. Diese Schönheit wird durch Harmonie und Gleichgewicht im Leben des Gläubigen ausgedrückt. Die Religion der Heuchler im Gegensatz dazu ist durch Rückweises bestimmt. 5. Eine Sehnsucht nach mehr von Gott. Je mehr Gnade empfangen wird, desto mehr Demut wird sich offenbaren. Es wird eine Sehnsucht sein, vorwärts zu drängen und den Herrn immer besser kennenzulernen. Es gibt ein heiliges Atmen und Herzen nach dem Geist Gottes, um die Heiligkeit zu vergrößern. 6. Die Früchte des Geistes. Das ist der Säuretest. Edwards widmet diesem Merkmal mehr Platz als irgendeinem anderen. Manche sehen das als Gesetzlichkeit an, aber Edwards beharrt zu Recht darauf, dass während wir uns nicht retten können durch unsere Werke, wir auch nicht in den Himmel kommen ohne diese Werke. History of Redemption. Die Wahrheit, wie sie von Jonathan Edwards gepredigt wird, ist eine ehrliche und schneidende Wahrheit. Doch soll ihn sich niemand als einen langgestreckten, düsteren Calvinisten vorstellen. Edwards hatte eine reiche und wunderbare Botschaft. Er sah Gott wirken in seiner Zeit. Außerdem glaubte er, dass die besten Tage noch kommen würden. Edwards glaubte an eine zukünftige Erweckung und einen blühenden Zustand der Kirche. Das wird klar, wenn wir uns Teil 8 seines Buches The History of Redemption zuwenden. Dieser Teil ist wie folgt tituliert: Der Erfolg der Erlösung durch den Raum, in dem die christliche Kirche zum größten Teil in einem Zustand des Friedens und Blühens sein wird. Ein paar Zitate. Dies ist höchstwahrscheinlich die Zeit des Reiches des Himmels auf Erden. Es ist die Zeit, die hauptsächlich in den Prophezeiungen von Daniel erwähnt ist. Es ist die Haupterfüllung aller Prophezeiungen des Alten Testaments, die von glorreichen Zeiten des Evangeliums in den letzten Tagen sprechen. Was sind die Besonderheiten dieser Zeit? 1. Es wird eine Zeit von großem Licht und Wissen sein. Zitat: Es kann gehofft werden, dass dann viele der Neger und Indianer heilig sein werden und dass ausgezeichnete Bücher in Afrika, in Äthiopien, im Tartarenland und anderen jetzt als die barbarischsten Länder bekannt veröffentlicht werden. 2. Es wird eine Zeit großer Heiligkeit sein. 3. Es wird eine Zeit sein, in der ganzen Welt Religion in jeder Hinsicht das wichtigste Thema ist. 4. Es wird eine Zeit großen Friedens und Liebe sein. Dann wird die ganze Welt in einer liebenswürdigen Gemeinschaft vereint sein. Alle Glieder der Kirche Gottes sollen sich gegenseitig zum geistlichen Wohl unterstützen und fördern. 5. Es wird eine Zeit der ausgezeichneten Ordnung in der Kirche Christi sein. 6. Es wird eine Zeit sein, in der die Kirche Gottes schön und herrlich nach diesen Maßstäben sein wird. 7. Es wird eine Zeit des größten zeitlichen Wohlstands sein. Und 8. Es wird eine Zeit der großen Freude sein. Zitat: Das wird der herrliche Hochzeitstag mit Christus auf Erden sein. Offenbarung 19, Vers 7 und 9. Auf die gegenwärtige Zeit des Wohlstandes werden der große Abfall und die Opposition gegen die Kirche Gottes folgen. Es wird eine sehr beängstigende Zeit sein. Die Lage der Kirche an jenem Tag wird nach der sofortigen Wiederkehr Christi verlangen, damit die Lebenden und die Toten gerichtet werden. Da humble attempt, ein demütiges Versuch. Edwards Erwartungen an eine künftige Erweckung und einen herrlichen Zustand der Kirche verleiteten ihn nicht zu Passivität. Im Gegenteil, es veranlasste ihn, hart zu arbeiten und unermüdlich zu predigen. Es brachte ihn auch auf die Knie, im Flehen zu Gott seine Verheißungen zu erfüllen. Es veranlasste ihn, einen Plan für gemeinsames Beten zu erarbeiten. Zu diesem Zweck verfasste er eine Schrift mit dem Titel A Humble Attempt, also ein demütiger Versuch. Es war ein leidenschaftlicher Versuch, das gemeinsame Gebet zu fördern. Die Einleitung zu dieser Schrift lässt keinen Zweifel an seinen Wünschen. Edwards hoffte, dass viele Menschen in den verschiedenen Teilen der Welt darin einig würden, für ein eifriges und beständiges Gebet zusammenzukommen. Gemeinsam würden sie Gott anflehen, seinen Geist auszugießen, damit die Kirche und das Reich Christi in den letzten Tagen gedeihen würden, so wie er es versprochen hat. Die Schrift, A Humble Attempt, besteht aus drei Teilen. Der erste Abschnitt leitet ein mit einer Reihe von Betrachtungen über Sacharja 8, Vers 20 bis 22 und fährt dann fort mit einer Beschreibung über den Ursprung des gemeinschaftlichen Gebets in Schottland. Teil 2 der Schrift nennt eine Reihe von Gründen für die Teilnahme am gemeinschaftlichen Gebet. Erstens, unser Herr Jesus vergoss sein Blut und Tränen und goss seine Gebete aus, um die gesegnete Gegenwart seines Geistes für sein Volk zu sichern. Zweitens, die Heilige Schrift ist voll von Geboten, Belohnungen und Illustrationen bezüglich der Fürbitten um Heiligen Geist. Siehe zum Beispiel Lukas 11, 13. Drittens, die geistigen Notstände und Jammer der Gegenwart müssen uns zu dem Thron der Gnade treiben. Denken Sie an Verfolgungen, den Zerfall lebendiger Frömmigkeit, die Sintflut, der Unmoral, den Verlust der Achtung vor den geistlichen Ämtern, den religiösen Fanatismus, die falschen Lehre und so weiter. Viertens, die Schönheit und der Nutzen einer sichtbaren Vereinigung für das Gebet. Lesen Sie Hohes Lied 6, Vers 9, Psalm 122, Vers 3, über Israel, und Epheser 4, Vers 3 bis 6 und 16. Teil 3 ist der längste Teil von A Humble Attempt und widmet sich der Beantwortung verschiedener Einwände gegen die Idee eines gemeinschaftlichen Gebets. Den Gegnern zufolge war ein solches gemeinschaftliches Gebet in der Geschichte der Kirche bisher unbekannt. Demzufolge wurde es mit großem Argwohn betrachtet. A Humble Attempt ist ein Aufruf für einen praktischen Ausdruck der Reformationstheologie. Die behauptet, dass nur Gott das Werk Gottes tun kann. Wenn man diesem folgt, dann ist für die Kirche nur eine geistige Haltung angemessen: Gebet. Liebe Freunde, wie großartig wäre es, wenn dies das Ergebnis Ergebnis dieser Konferenz wäre. Wie großartig wäre es, wenn wir mehr im innigen Gebet, sowohl alleine als auch in Gemeinschaft, für eine neue und dauerhafte Reformation und für eine von Gott geschickte Erweckung beten würden. Jonathan Edwards glaubte an die Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Genauso glaubte er an ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist. Er war davon überzeugt, dass Gottes Geist lebt und arbeitet in den Herzen aller erretteten Menschen. Aber darüber hinaus glaubte er auch, dass alle wahren Gläubigen danach trachten müssen, vom Heiligen Geist erfüllt zu sein. Vergleich Epheser 5, Vers 18. Er trachtete nach dieser Fülle für sich und für seine Zuhörer. Das ist aus einem Brief ersichtlich, den er am 14. Dezember 1740 an George Whitefield geschrieben hat. Einige Monate nachdem Whitefield in Northampton gepredigt hatte und zu Beginn der großen Erweckung, hört, dass er schreibt. Da es den Anschein hat, dass Gott deiner Arbeit unter uns und deinen Gebeten für uns Gelingen geschenkt hat, erbitte ich deine eifrigen Gebete für uns, dass Gott uns nicht wie ein Wandersmann begegnet, der sich uns nur für eine Nacht zuwendet, sondern stattdessen mehr und mehr seinen Geist auf uns ausgießen und nicht mehr von uns weichen möge. Ja, besonders für mich, dass ich mit seinem Geist erfüllt werde und in meinem Schaffen inbrünstig wie eine Flamme des Feuers möge sein und reichlich gesegnet werde. Und dass es Gott gefallen möge, mich ungeachtet meiner Unwürdigkeit zu einem Instrument für seine Herrlichkeit und des Reiches Christi zu verbessern. Ist das nicht erstaunlich? Ein Pastor fragt einen anderen Pastor für solches Gebet. Hier findet sich keine Spur von Eifersucht oder Rivalität, die so häufig bei Predigern und Pastoren anzutreffen sind. Leider, müssen wir sagen. Jonathan Edwards hatte seine Kanzel für seine Kollegen aus England freigemacht. Er war bereit, zu seinen Füßen zu sitzen und von ihm unterwiesen zu werden. Er gestand gerne ein, dass Gott die Predigten von George Whitefield vor den Leuten seiner Gemeinde gesegnet hatte. Und er bat seinen Bruder, dafür zu beten, dass der Herr sein Wirken in Neuengland fortsetzen würde. Vor allem erbat er das Gebet für sich selbst, dass Gott ihn mit seinem Geist erfüllen würde. Ist das nicht ein Zeichen von Gottseligkeit und Demut? Edwards ließ seinen Worten Taten folgen und er lebte, was er predigte. Kann man das auch von uns sagen? Er lebte, was er predigte. Edwards demütigte sich tief vor Gott und der Herr hat ihn erhoben. Christus machte ihn zu einem leuchtenden Licht unter seinen Mitmenschen. Freunde, Geschwister, möge der Heilige Geist uns dazu befähigen, diese Fackel zu übernehmen und zu tragen. zur Herrlichkeit Gottes, zur Rettung der Sünder und zum Erwachen seiner Kirche. Ich danke Ihnen. Lass uns beten. Gestatte mir, auf Holländisch zu beten. Und bete mit mir. Grote God in de hemel, almachtige koning der koningen en heere der heren. U bent de schepper van al wat leeft en in uw voorzienigheid onderhoudt u ons en uw schepping. Uw schepping die gevallen is, uw mensheid die zich van u heeft afgekeerd in Adam, die u de rug en de nek heeft toegekeerd om nooit meer tot u weder te keren. O God, u hebt in Christus een weg geopend. U hebt van eeuwigheid gedachten des vredes en niet des kwaads gehad. U hebt een volk lief gehad dat gered zal worden, dat zalig zal worden door het bloed van het lam, dat door u getrokken wordt, van dood levend gemaakt, overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel, en gebracht tot Christus, tot het heil in hem, tot die vrede, tot die vreugde, tot die wonderlijke verlossing, waarvoor de eeuwigheid nodig zal zijn, om u te danken, om u te prijzen, om u te loven, om God drie-enig te verheerlijken. O Heere, werk, werk in onze harten, werk in het hart van onze kinderen, werk in het hart van onze naasten, van allen die ons lief zijn, ver weg en dichtbij. Stort uw geest nog uit, de geest der genade en der gebeden, de geest van u, o Vader, de geest van Christus, die hij verworven heeft door zijn bitter lijden en sterven. Stort die geest nog uit over het huis van David en de inwoners van Jeruzalem, zodat ze bitterlijk zullen rouwklagen, maar dat ze ook zullen komen tot de wonden van Christus, tot die kwellen des levens, tot die fontein die geopend is in zijn bloed. O Heere, werk onder Israël, onder de beminden om der vaderen wil, uw oude verbondsvolk, maar werk ook onder de volkeren van deze aarde, in Duitsland, in Nederland, in Zwitserland, in Engeland, in Schotland, in Amerika, in Canada, over heel de aarde. Wij verenigen ons hart tot het gebed. En wij vragen u, o Heere, dat die geest die zo rijk heeft gewerkt in de tijd van Luther en Calvijn, van Bullinger en Boetser, van John Knox, maar ook in de tijd van Jonathan Edwards en George Whitefield, ja ook in de vorige eeuw, we hoorden ook van Wilhelm Busch. We bidden, o God, zou u opnieuw willen komen met de kracht van uw woord, want Dat hebben we gehoord vanmiddag. Het woord, die heilige schrift, aber auch die Bereitschaft zum Kämpfen und zum Leiden für den Namen des Herrn. O Heere, wir schamen uns, wir beleiden unsere Sünden und Tekorten, unsere Lauheit. O Gott, wilt u dat vuur nog van de hemel zenden, door de kracht van uw woord en van uw heilige geest, en zegen daartoe ook deze conferentie. Heer, heb dank voor alles wat u tot hiertoe hebt gegeven, en wees ook verder ons nabij. Dat bidden wij in Jezus' naam. Amen. Habt ihr irgendwelche Fragen, dann werde ich versuchen, Antwort zu geben. Wir haben noch einige Minuten. Einige Minuten, zwei Minuten. Und in Deutschland alles geht auf Zeit. Ja. Nicht in Nigeria. Die Nigerianen sagten uns, die Zeit hat euch, aber wir haben die Zeit. Das war der Unterschied. Also, vielleicht eine Frage? Sie können Deutsch sprechen, ich kann es ein bisschen hören. Es ist auch gestattet, auf Holländisch die Frage zu stellen. Was ich gegeben habe, ja. Ist über die Erweckung im 19. Jahrhundert in England mit Darby. Ich weiß nicht so viel darüber, aber ich will Ihnen erzählen, dass in Galiläa, in Israel, ich Gemeinden begegnet bin, die gepflanzt worden waren durch britischen, englischen Soldaten, die am Anfang des 20. Jahrhunderts dort gearbeitet haben, Mandatsgebiet Palästina. Und manche von diesen Soldaten gehörten den Brüdergemeinden zu und haben nicht geschwiegen. Sie haben evangelisiert unter den Arabern in jenem Gebiet. Und Gott hat das Werk gesegnet. Einige Gemeinden sind aufgesprungen. Und wenn meine älteste Tochter und ich in Israel wohnten, um die messianischen Gemeinden zu helfen und andere Projekte zu unterstützen, war es unsere Gewohnheit, am Sonntagsabend nach einer jener Gemeinden zu gehen. Und was uns getroffen hat, war der Ehrfurcht in jener Gemeinden. Wir fühlten uns zu Hause und haben gute Erinnerungen und vielleicht ist das still eine Funke von was angefangen hat im 19. Jahrhundert. Und lass uns beten für diese Leute. Sie sind eine Minderheit, ist das gut Deutsch, Minderheit? Innerhalb einer Minderheit, 80% der Einwohner von Israel sind Juden, 20% kapieren? Araben, whatever. sind Muslime. Und innerhalb der muslimischen Gemeinschaft gibt es einige Christen. Aber viele von diesen Christen sind römisch-katholisch oder griechisch-orthodox. Und es gibt nur einige kleine protestantische Gemeinden. Und sie sind eine Minderheit innerhalb einer Minderheit innerhalb einer Minderheit. Ist nicht eine einfache Position, so lassen Sie nicht vergessen im Gebet. Ja. Das ist es. Man kann hier nicht weggehen, ohne Bücher zu zeigen. Charity and its Fruits, Jonathan Edwards. Es gibt kaum mehr, aber ich gehe.
Wir danken ganz herzlich für auch dieses Wort. Das ist schon der erste Vortrag. Der zweite Vortrag sind. Die haben das Herz berührt und sie betreffen das Innerste unseres Glaubens, unseres Christenlebens. Und ich denke, wir können viel mitnehmen davon. Ich gehe auch davon aus, von den weiteren Vorträgen, die uns auch, wir wissen nicht, was die Zukunft uns bringt im Land hier oder wir wissen es weltweit nicht, aber wir haben einen festen Anker. Ich habe heute Anker auf der Krawatte. Unser fester Anker ist Jesus Christus und sein Wort. Und da sind wir auch nochmal zugerüstet worden. Vielen Dank. Wir entlassen auch dich, lieber Bruder, nicht ohne ein Buch. Und zwar, wir sprachen im Vorfeld darüber, weil ich so durch in meiner geistlichen Jugend so gesegnet worden bin durch ein Buch von Benedikt Peters, und zwar die Biografie über George Whitefield, der eben auch im Vortrag fiel, der in der Erweckung mit ein Werkzeug war, wo ich einfach vieles aus in Dingen aus der Bibel besser verstanden habe durch. Und das hatte ich ihm auch erwähnt und er wollte sich das gern besorgen und das geben wir mit, eine Deutschlektüre für in Holland, so dass da die Verbindung auch nach den Veranstaltungen hier sind. Bruder Sonnefeld ist ist Pfarrer in Holland und fährt nach dem Abendessen schon zurück, weil er morgen auf der Kanzel stehen muss. So ist es in Holland, Brauch, dass die Pfarrer dort wieder auf ihren Kanzeln am nächsten Sonntag stehen und nicht zu lange weg sein dürfen. Gottes Bewahrung auf der Heimfahrt und auch viele Grüße an die Gemeinde dort, an die Geschwister im Herrn. Wir wollen jetzt noch ein gemeinsames Lied singen, bevor wir danach zum Abendessen runtergehen, und zwar Lied Nummer 21, die Verse 1 bis 3 und antworten damit auf das Gehörte. Großer Gott, wir loben dich. Ein wunderbares altes Lied. Lied Nummer 21 aus dem Liederbuch. Für die Technik kurze Frage, wie viele CDs ungefähr? Bitte den Arm hoch, dass wir ungefähr wissen. Gut. Das Abendessen wird in den unteren Räumen eingenommen, wo auch der Kaffee aufgebaut war. Wir hatten vorher ja um Anmeldungen gebeten, sodass wir ungefähr wissen, aber ich gehe davon aus, auch wer sich jetzt nicht angemeldet hat, dass es eigentlich reichen dürfte. Wir haben mehr einkalkuliert, als formal angemeldet worden ist. Also herzliche Einladung dazu. Es gibt unten ein Salatbuffet und Würstchen und Getränke. Und um 7 Uhr beginnen wir dann hier oben wieder mit dem dritten Teil, mit dem Abendprogramm. Ganz herzlichen Dank an den Chor, der uns heute Nachmittag gedient hat. Das war eine Freude zu hören. Wir danken Bruder Sonnefeld, wie eben schon gesagt, und eine gute Heimfahrt. Und wir wollen nochmal darauf hinweisen, unten auf den Büchertisch, einmal vom Bethanien Verlag, aber auch die evangelistische Broschüre möchte ich ans Herz legen. Sieht auch eine Kontaktliste dort aus, wenn für ähnliche Veranstaltungen wir einladen. Wir wollen aber heute Abend auch nochmal eine rumgehen lassen hier oben. Schaut euch dort um und nun haben wir eine Stunde Zeit. Ich danke aber noch für das Abendbrot, wenn wir kurz aufstehen dazu. Herr Gott, himmlischer Vater, wir danken dir für alles, was wir bisher tun. Thank you.